Hallo Berlin.
Hallo Bochum.
Hallo Thomas.
Hallo mein lieber Hennes.
Und wir grüßen alle unsere Zuhörer und vor allen Dingen unsere Unterstützer bei Patreon, die diesen Monat noch im März, es ist nicht mehr so lange, die Möglichkeit haben, eine wunderbare Live-CD von Thomas Nicolai zu bekommen für umsonst. Also alle Unterstützer bei Patreon bekommen, wenn sie wollen, die wunderbare Urst-Live-CD.
Genau, da ist der gesamte Irrsinn drauf und da kriegt man auch mal gute Laune in diesen merkwürdigen Zeiten. Und ich schicke die einfach aus. Wer will, wer uns bei Patreon unterstützen will, bekommt die von mir einfach geschenkt.
Das ist so, da kann man doch du zu sagen. Das ist jetzt unbezahlte Werbung, was wir machen, glaube ich, ne? Oder?
Gilt das? Genau, so nennt man das.
Aber wir haben natürlich auch ein Thema heute, ein sehr, sehr, sehr interessantes Thema. Ja. Nicht, dass die anderen uninteressant waren, aber diesmal habe ich gedacht, oh, warum haben wir da nicht schon längst drüber gesprochen?
Da hast du wirklich recht. Und wir sind ja böse abgewatscht worden, also speziell ich bin böse gerügt worden von unserem inoffiziellen Mitarbeiter, von unserem IM, Heinrich, von Nils Heinrich, der Bezug nehmend auf den letzten Podcast über Lieder, deutsch-deutsche Lieder, einfach Ossis über Wessis, Wessis über Ossis.
Ja.
Und da haben wir ja nicht so viel gefunden, also beziehungsweise ich habe mich mehr auf Lieder gestützt, die man auch wirklich auch offiziell kennt. Und er schickte mir dann einen Schwall von ganz, ganz vielen Liedern.
Mir auch, ja.
Ach, dir auch?
Ja, klar.
Kannte ich alle gar nicht. Ich kannte die alle gar nicht. Unter anderem auch von der Gruppe City, die ja bekannt geworden sind in Deutschland mit ihrem Song Am Fenster. Ich weiß nicht, kennst du den? Am Fenster von City?
Ja, ja, klar, das ist bekannt.
Du Lüger.
Doch, das kann, wenn ich von City etwas kennst du, dann Am Fenster. Doch.
Genau.
Das ist doch das Lied über die Oma, die mit auf dem Kissen die Arme hat und aus dem Fenster rausguckt und sagt, hör mal hier, aber im Hof hier nicht, wird nicht gepölt, du Arsch. Das ist doch das Lied Am Fenster.
Naja, genau. Na egal, wie du immer sagst. Und die haben dann, also das fand ich ganz gut, das Lied. Das war ja auch ein Riesenhit. Aber alles, was dann danach kam, das hat mich dann nicht mehr interessiert. Und diese beiden Lieder, Susanne heißt das eine Lied und das andere heißt Wand an Wand, finde ich auch zu Recht nicht
vergessen.
Wirklich gut. Aber im Gegenzug dazu schickte mir dann IM Heinrich noch ein Lied von Wolfgang Petri, den ich ja auch nicht so oft höre. Und das Lied irgendwie Meine Heimat oder Zuhause oder so.
Ja.
Und da geht es wohl irgendwie darum, eben auch so mit Ost und West.
Ja.
Und wo ich dachte, nee, also irgendwann ist auch gut. Wolfgang Petri muss ja nicht sein. Und dann, um das Ganze noch zu toppen, hat dann IM Heinrich sich total ins Fettnäpfchen gesetzt und schickte mir dann Nikita von Elton John, wo ich sage, jetzt ist aber Schluss.
Aber weißt du, ganz ehrlich, das war nämlich das Lied, an das ich eigentlich dachte. Deswegen muss ich IM Heinrich jetzt mal rehabilitieren, weil das war genau nämlich dieses Lied, woran ich nämlich dachte, von wegen West und Ost. Nikita. Weil das ist eigentlich das Lied gewesen, was eigentlich den Ausschlag gegeben hat, überhaupt darüber zu reden. Weil das natürlich ein ganz schlimmes Lied ist. Also musikalisch. Das war die Phase von Elton John. Elton John hatte in den 80ern eine ganz wunderbare Phase. Too Low for Zero. Was ist das? Breaking Hearts, wo drauf ist hier, That's Why They Called It The Blues und diese Phase.
Ah ja, die ist schön.
Ganz großartig und auch die Jump Up ist eine ganz tolle Platte, da ist Blue Eyes drauf. Ich weiß, das ist die Phase, wo er nicht immer mit Elton John mit Bernie Taupin zusammengearbeitet hat. Aber da ist zum Beispiel auch drauf in the Garden, das Lied über John Lennon. Da ist ein Lied drauf mit Pete Townsend, Ball and Chain. Also ganz großartig. Und dann kam mal diese schlimme Mitte 80er Phase mit Ice on Fire und Nikita.
Ja.
Und Nikita ist ein ganz, ganz schlimmes, musikalisch ganz schlimmes Lied. Und es geht ja wirklich
ganz schlimm,
nicht...
Auch scheiße produziert, finde ich. Das
ganz
klingt
furchtbar
auch nicht
produziert. Und es geht nicht um Nikita DX7 Miller.
Oder
es,
was?
Es geht, weil Nikita ist ja ein Männer- als auch Frauenname.
Ja,
und
so ist es.
Und in dem Video fährt er dann halt, glaube ich, in Berlin über die Grenze. Also es ist alles so nachgestellt und die Russen sind da. Und zur gleichen Zeit haben Marillion ja aufgenommen in den Hansa-Studios und haben dann das Video zu Kaylee auch an der Mauer gemacht.
Ja,
das war da war ja Berlin dieser mystische Ort, der er ja auch war und auch immer noch ist.
Ja.
Aber gerade für Engländer und für, auch für U2 und so weiter, da in den Hansa-Studios. Und da ist nämlich Nikita auch zu verorten. Und dass wir dieses Lied vergessen haben beim letzten Mal. Schande über unser Haupt, aber es ist auch wirklich ein schlimmes Lied. Es ist auch ein schlimmes Lied.
Ja, aber weißt du, deswegen, ich habe es deswegen auch nicht mit reingenommen, weil es eben auch ein englisches Lied ist. Und ich dachte, wir sind thematisch wirklich deutsch-deutsch, also BRD, DDR. Und deswegen habe ich da auch gar nicht an Nikita gedacht.
Ja, da darfst also, du natürlich auch Berlin von Fischer Sepp nicht vergessen. Ne? Das darfst du auch nicht vergessen.
Also, das stimmt. Also wir ja sind gut, aber wenn man dann finden wir ja sowieso. Also vielleicht nur abschließend, liebe Freunde in nah und fern, in Ost und West, bitte seid uns nicht gram, wenn wir nicht immer hundertprozentig da bei euch sind. Also wir sind schon bei euch, aber wir können nicht immer ganz perfekt für euch sein.
Das ist auch nicht der Sinn und Zweck dieses Podcasts. Der Sinn und Zweck dieses Podcasts ist genau sowas mal anzuregen. Und natürlich hat E.M. Heinrich sehr viel dazu auch zu sagen. Es ist auch gut, dass er das macht. Aber wenn ihr zum Beispiel da was zu sagen habt, dann meldet euch bitte bei uns, weil es soll ja auch wirklich ein reger Austausch sein. Es ist ja nicht nur zwischen Thomas und mir, sondern wir merken bei euren Rückmeldungen schon, dass ihr auch den Wert und den Mehrwert dieses Podcasts auch versteht und auch wisst, das freut uns auch sehr, das ehrt uns auch sehr.
Ja. Und vielen, vielen Dank für die vielen, vielen Zuschriften und so. Das ist ja wirklich toll. Ihr hört euch das wirklich an.
Und ich habe dann beim letzten, nachdem wir den letzten Podcast aufgenommen haben, habe ich mir dann auch tatsächlich das Lied, als ich fortging, angehört. Und ich weiß nicht, was in mir vorging. Also dadurch, dass ich jetzt den kulturpolitisch-historischen Kontext hatte durch dich. Ja. Durch dir darf man sagen, ich habe NRW-Abitur, ich darf durch dir sagen.
Du darfst das sagen.
Ich darf das, aber ich habe eine Gänsehaut bekommen, weil das Lied ist ja wirklich wunderschön. Es ist ja ein wunderschönes, ganz trauriges Lied, es berührt einen wirklich, aber wenn du jetzt auch weißt, was der Hintergrund ist und das, was damit, wie manipulativ das ist, alter Falter, also auch das ist eben halt das, was Musik kann. Und darüber werden wir im Laufe dieses Podcastes auch weiterreden. Oh,
ja. Ja.
Wir müssen direkt, Thomas, ich würde das direkt am Anfang hinter uns bringen, dass wir nochmal kurz drüber reden, wie das jetzt ich mit dem auch, Werner so
wir sollten
geht.
Noch mal,
ja,
beide. Wir sollten nochmal kurz darüber reden. Es sind ja bald Feiertage.
Ja, ja,
Ostern, das Osterfest steht vor uns. Und ich
der
weiß
Klaus,
nicht,
der hat
ihr
mir die Eier vorbeigebracht.
Stimmt, der hat mir noch nicht mal die Eier gekrault.
Ich habe dich ja gescholten, weil ich finde ja wirklich, dass du eher klingst wie Winfried Kretschmer als Werner Herzog. Und wir haben uns hin und her Videoausschnitte geschickt von und das Problem war, glaube ich, was ich hatte, ist, dass du nicht Werner Herzog imitierst, sondern den Synchronsprecher von Werner Herzog. Weißt du? Das ist wie wenn ich Schwarzenegger
mache. Oder vielleicht ist die Synchronstimme von Werner Herzog Winfried Kretschmann.
Das würde einiges erklären. Aber genau.
Das würde einen Sinn ergeben.
Aber du als Kinski-Affiniado, der hat sich ja auch, die faule Sau hat sich ja auch selber nie synchronisiert.
Ja.
Auf Deutsch, oder?
Der hat sich synchronisieren lassen, nicht immer, aber fast immer, von Gerd Martinsen. Und Gerd Martinsen ist ja die deutsche Synchronstimme von Louis de Funès.
Genau.
Das heißt, wenn man sich Aguirre anschaut von Werner Herzog und mit Klaus Kinski, dann erlebt man einen Derwisch gespielt von Klaus Kinski mit der Stimme von Louis de Funès, was sehr lustig ist.
Weißt
und
du
sehr
als befremdend Kenner, natürlich. Weißt du als Kenner, warum er das nicht gemacht hat? Oder hat er sich da jemals zu geäußert?
Ich weiß es nicht. Ich weiß es wirklich nicht.
Ich habe gestern einen Film gesehen mit Christoph Waltz, mit Amy Adams, den Big Eyes von Tim Burton.
Ja.
Sehr guter Film. Und ich habe natürlich auch schon mal Christoph Waltz gehört, wie er sich selber synchronisiert. Ja. Also er synchronisiert sich selber. Das ist immer ein bisschen strange, aber es funktioniert halt auch gut, weil er ja auch ähnlich wie Werner Herzog diesen deutschen Duktus hat, deswegen ja auch so geliebt wird in Amerika halt auch. Aber ich glaube, die Amis, wenn man dann wirklich Werner and this is what I do this because I am a director and then Kinski said to me. Und also er versucht ja so Englisch so deutlich wie möglich zu reden und comes into this ductus of the German who speaks like this. Und es ist halt, deswegen wird er ja halt auch zum Beispiel bei Rick and Morty eingesetzt oder bei den Simpsons. Und das ist halt was anderes, wenn du den Synchronsprecher synchronisierst oder den Sprecher wie er im Original. Deswegen ist Schwarzenegger ja so lustig. Ne? Weil wenn du Schwarzenegger im Original hörst, der spricht ja in Englisch, dann lachst du dich einfach, get away from this, there's a bomb in the car, get away, I didn't hit him, the pavement was his enemy. Weißt du, so, das ist so geil und das kannst du auf Deutsch, wenn du Schwarzenegger nur auf Deutsch kennst, geht dir die Hälfte verloren. Thomas Danneberg ist ein großer Synchronsprecher, aber Schwarzenegger im Original, im englischen Original ist nicht zu toppen.
Na, absolut, absolut. Genau so ist es.
Deswegen hatten wir jetzt.
Nein, wir müssen aber trotzdem nochmal, wir müssen nochmal kurz darüber reden, was in Deutschland jetzt vor ein paar Tagen oder vor ein paar Stunden passiert ist. Und das, was jetzt auch, wie es jetzt weitergeht mit Deutschland.
Also mit
der
Ostern.
Lockdown ist ja mit Ostern, der Lockdown ist verlängert worden. Bis zum 18. April in Berlin.
Extended. Yes, I heard this. The lockdown.
Terrible news.
Has been extended by the Chancellor Merkel. Yes. What happens there? Please tell me about this. Willkommen im Hause hier, Bender und Nikolai. Das ist genau das, was passiert, wenn Thomas Nikolai und Hennes Bender irgendeine neue Stimme finden, an der sie sich gegenseitig abgeilen können. Ein anderes Verb gibt's dafür nicht. Das hatten wir mit wem hatten wir das alles? Das hatten wir mit natürlich mit SpongeBob und das hatten wir auch mit Dr. Evil und das hatten wir mit ganz vielen. Und ihr könnt jetzt mal live dabei sein, wenn zwei Deppen sich zum Affen machen. Ja.
Wenn zwei Männer völlig frei drehen, das ist ein besonderes Erlebnis.
Lass den Schwaben raus.
Nein, aber Alter. Es ist diese Sprachmelodie, die immer auf einer Linie ist und er spricht immer so. Da ist keine Amplitude.
Pass auf.
Er spricht immer auf dem gleichen
Wilfried Ton. Kretschmer und Werner Herzog, eine Begegnung. Herr Kretschmer, ich habe eine Dokumentation gemacht. I've made a documentation about Stuttgart 21. Mr. Kretschmer, what was going on in your head?
Yes.
Jetzt mach Kretschmer mal bitte.
Ja, also ich muss sagen, ich fand das ein besonders interessantes Thema, dass Sie auch vorbeigekommen sind, um diesen Film zu machen über Stuttgart, Landeshauptstadt. Und ich begrüße es sehr und freue mich jetzt schon auf das Ergebnis, weil ich weiß, dass dieser Film eine Strahlkraft haben wird, die um die ganze Welt gehen wird.
This is a very special documentation for me. I showed this to my friend John Waters, who I think is a gay man. Es gibt diesen Ausschnitt. Habe ich dir den geschickt?
Ja, den hast du mir geschickt.
Wo Werner Herzog erzählt.
Literally.
Wo erzählt, dass er immer alles wörtlich nimmt. A chair is for me a chair and a nothing chair. Else. And I love John Waters dearly. And I saw him and I said to my wife, I think this is a gay man. Okay, wir werden noch bestimmt mehrere Podcasts so.
Ja, und nicht zu vergessen, natürlich klar, wir hatten ja schon Austin Powers, beziehungsweise wir hatten Gold Member, ne?
Oh Gott, das
freaking Gold! Mike Myers, nicht zu vergessen.
Mr. Evil had us up with a full of freaking idiots. With a frick there and a frick there. And
a frick there. Oh,
Mr. Evil had us up. Friend with freaking idiots. I don't speak.
Lass uns mal anfangen jetzt hier.
I don't speak freaky dicky Dutch.
Aber ich wollte noch ein paar tröstende Worte an die Menschen vor den Radioempfängern rausschicken. Das ist ja heute total unmöglich und wir haben noch so viel vor. Ich bin wirklich eine Frau hat bei Facebook geschrieben, sie ist wütend. Also eine Mischung aus wütend und müde.
Ja.
Und so geht es mir momentan
Ja.
auch, dass
Also.
ich auch fassungslos bin über die Konzeptionslosigkeit der Regierung. Ich weiß nicht, ob es wirklich an Angela Merkel liegt. Ich weiß nicht, woran es liegt. Ich glaube auch nicht, dass der Weg ist, eine Lösung zu finden, sondern man muss einen Weg finden. Und es geht natürlich geht es um die Selbsttests, natürlich geht es ums Impfen und natürlich geht es auch um einen Lockdown. Aber wir haben ja gesehen, dass der Lockdown allein nichts bringt. Und das ist genau der Punkt, der mich eben wütend macht, wo ich wirklich sage, Leute, ich kann nicht mehr, also wirklich, wo ich wirklich, ich möchte eigentlich den ganzen Tag nur im Bett liegen und wir haben ja sowieso nichts zu tun. Also du hast viel zu tun, aber ich habe jetzt nicht so richtig viel zu tun und ich raffe mich dann immer wieder auf und lese dann mal ein Buch oder gehe dann mal einkaufen oder zwinge mich dann zum Spazierengehen. Ich meine, das klingt jetzt nach Luxussorgen, aber das Leben, was wir gerade führen, ist ja wirklich, und weißt du, und dann so mit Ostern und man muss eigentlich immer damit rechnen, dass dann nochmal die Bremse gezogen wird und dann nochmal der Lockdown verschärft und so. Also man hat den Eindruck, also das ist zumindest das, was sich bei mir so herstellt, dass das alles nichts richtig bringt und dass irgendwie keiner so richtig Ahnung hat. Also uns geht's genauso wie euch da draußen. Wir sind auch ermüdet und auch ein bisschen wütend und wir wissen es aber
Ja.
auch nicht, wie man es besser machen kann.
Na, wir wissen, naja, also ich meine, das ist wirklich jetzt nach einem Jahr sollte man jetzt zumindest eine Perspektive haben, beziehungsweise
Ja.
sollte man, ich glaube, das ist das Problem, was viele Leute haben, dass die Perspektivlosigkeit jetzt im Moment einsetzt. Ja, dass wir gesagt haben, okay, wir viele, die guten Willens waren, haben gesagt, wir ziehen das ein Jahr lang durch oder wir ziehen das so lange durch, wie es halt ist, bis ihr eine Lösung
Ja.
gefunden habt. Die Lösung, der Silberstreif am Horizont, waren natürlich die Impfmittel. Das ist natürlich jetzt auch nicht gut gelaufen, um das mal vorsichtig zu sagen.
Ja. Ja.
Aber was einfach eingetreten ist, ist alles das, was Herr Drosten gesagt hat und was auch der von mir sehr hochgeschätzte Herr Lauterbach gesagt hat, das und das wird passieren, wenn das nicht passiert. Und wenn du einen Lockdown Light machst, dann reitest du die zweite Welle. Dann ist das einfach so. Wenn du möchtest, dass etwas passiert oder etwas nicht passiert, dann mach bitte alles zu. Dann mach alles zu und
Ja.
dann verbiete bitte, dann untersag, also es reicht auch nicht untersagen. Ja, du kannst den Leuten ja nicht untersagen, dass sie nach Malle fahren. Die machen das einfach. Die Leute denken, ich fahre jetzt
Ja.
in der Pandemie mal eben nach Malle. Warum ist das möglich? Ja, und ich bin jetzt so weit, dass ich sage, ich toleriere und ich akzeptiere und ich verstehe auch die Proteste nicht, aber ich kann teilweise nachvollziehen, was in den Menschen losgeht, weil es passiert, weil es bei mir auch so ist. Und ich habe jetzt
Ja.
gesagt, und ich habe das auch bei Facebook und ich werde das auch noch weiter kommunizieren, dass wenn es eigentlich für die Kulturszene nichts Besseres geben kann, als wenn über Ostern die Kirchen tatsächlich aufmachen. Denn wenn die Kirchen über Ostern aufmachen, dann gibt es keinen Grund mehr, keinen einzigen nachvollziehbaren, erklärbaren, vermittelbaren Grund, warum die Theater und die Kinos zu haben. Denn wenn die Kirchen
Ja.
aufhaben, wenn das möglich ist, dann möchte ich nicht der Politiker sein, der sagt, die Theater bleiben zu. Weil das ist dann nicht mehr, nein, weil
Ja.
dann heißt es, wir könnten die, nein, dann gehen die Theater auf. Wenn Leute sich versammeln dürfen, unter Hygienemaßnahmen, unter Abstandsbedingungen und so weiter, ja, dann ist es
Ja.
auch im Theater möglich. Denn wenn jemand gezeigt hat, dass es möglich ist, ohne dass Leute sich anstecken, ist es in dem Zeitfenster letzten Sommer bis in den Herbst rein, bis Oktober, sind die Theater, du hast selber im Quatsch Comedy Club gespielt, du weißt, wie militärisch das alles war. Und die
Ja,
Betriebe laufen
sehr.
dann eben weiter. Und angesteckt wurde sich in den Kirchen. Fakt. Zahlen. Hören wir und schauen wir mal auf die Zahlen und gucken, was jetzt gerade passiert. Also, wenn die Kirchen aufmachen sollten, egal ob katholisch, ob evangelisch, ob neuapostolisch, ob keine Ahnung, die Kirche des fliegenden Spaghetti-Monsters, ist mir alles scheißegal. Wenn die aufmachen sollten, wenn das genehmigt ist, wenn das geduldet wird, dann müssen die Theater, und das verlange ich, sofort aufmachen. Und da gehe ich
Ja.
zu meinem Landtagsabgeordneten, da gehe ich zu meinem Bürgermeister und sage, Wenn das auf Bundes- und Landespolitik nicht passiert, dann müssen die Kommunen das machen. Und das ist ja das, was jetzt gerade passiert. Das ist ja gerade, das passiert ja, glaube ich, es gibt ja Städte, ich glaube, es war in Tübingen, ich bin jetzt kein Freund von Boris Palmer, aber es in Tübingen soll es wohl passiert sein oder so. Oder in anderen Städten, das einfach gesagt wird, okay, wenn die Zahlen jetzt runtergehen und wenn das jetzt passiert, dann machen wir jetzt die Theater eben halt auch auf. Weil es, Leute, es geht nicht mehr. Es ist nicht mehr erklärbar, es ist nicht mehr verhältnismäßig und es ist nicht mehr vermittelbar.
Genau so ist es und man sieht eben auch keinen Plan oder keinen Weg, sondern das ist irgendwie so ein konzeptionslos, kopflose Aktionen, die irgendwie ins Nirgendwo
Das ist, wie wenn du es allen recht machen willst und damit machst du es natürlich keinem recht. Du kannst es im Moment nicht allen recht machen. Und wenn Leute zurückgesteckt haben im letzten Jahr, dann ist es die Kulturszene. Es gab jetzt eine Umfrage, das hat der liebe Kollege Martin Fromme gepostet bei Facebook, ich habe es auch direkt geteilt, wo ein Umfrageinstitut, hast du es gesehen, wo ein Umfrageinstitut gezeigt hat, welche Branchen und so weiter am meisten betroffen sind und am meisten von der Existenz bedroht sind. Da kommt die Kulturszene überhaupt gar nicht vor. Das heißt, wir werden überhaupt gar nicht gesehen. Also mit wir meine ich alle Theater da draußen und alle Kulturschaffenden. Sag mal, habt ihr Lack gesoffen da draußen oder was? Was passiert denn da gerade?
Ja, das ist irgendwie, hat keine Relevanz und ich denke ja nicht nur an uns kleine Komiker, sondern ich denke an die Theater, ich denke an die vielen, vielen Kinos, ich denke so einfach an diese ganzen Orte der Begegnung, das scheint alles nicht zu zählen und das gibt es alles anscheinend wohl nicht, also ich bin wirklich sehr erstaunt und wütend, wirklich.
Ja,
also
wütend ist das richtige Wort, ja.
Ja, weißt du, wo ich dann wirklich sage, Leute, ey, das geht so nicht. Und ich habe auch wirklich den Eindruck, dass unsere Kanzlerin, dass sie auch wirklich auch überfordert ist, was ich total verstehen kann.
Die ist durch.
Und ich kann auch verstehen, dass sie das dann auch wieder rückgängig gemacht hat, dass sie das also zurückgenommen hat und dass sie gesagt, ich übernehme die ganze Verantwortung dafür, weil sie ist ja eben auch nur ein Mensch. Aber ich habe dann einfach den Eindruck, macht sie das jetzt ganz alleine? Was ist denn mit den anderen Ministerpräsidenten?
Das ist ja das Problem, die ganzen Heiopais um sie rum halt. Ne? Und da muss man nicht immer nur Jens Spahn nennen und den Söder nennen, sondern da sind auch alle anderen und die Sozialdemokratie rühmt sich jetzt auch gerade nicht mit ihrem Verhalten und so weiter. Also wie gesagt, also der Punkt ist nicht erreicht, er ist jetzt langsam überschritten, wo man sagt, so, wir haben jetzt die Toleranzgrenze und deswegen rasten die Leute ja auch aus, weil sie sich nicht begegnen können, weil sie sich nicht austauschen können, denn die Orte, wo sich ausgetauscht wird und sich begegnet wird, das ist eben nicht nur der Fußballplatz, das ist das Theater, das ist die Gastronomie und das sind die Kinos. Ja. Und wenn wir nichts Gemeinsames haben, dann driftet eine Gesellschaft auseinander. So einfach ist das. Das hat man in der DDR auch gemerkt. Irgendwann mal ist der Punkt erreicht, wo die Leute gesagt haben, nein, wir müssen jetzt zusammenkommen. Das ist einfach so.
Ja,
und das hat nichts damit zu tun, dass man kein Verständnis hat für die Maßnahmen, sondern es ist einfach so, zeigt uns bitte einen Weg. Zeigt uns bitte die Perspektive auf das, was wir, auch wenn ihr es nicht wisst, bitte macht uns Mut oder nehmt uns in den Arm oder sagt uns, dass wir wichtig sind. Was anderes möchten wir jetzt gerade gar nicht.
Ja,
und das ist nicht zu viel verlangt. Sie hörten das Wort zum Sonntag.
Nein, aber das ist doch, sehe ich ganz genauso wie du und genau das fehlt eben, ne? dieser Weg und einfach, weil wir als Gemeinschaft, wir Menschen als Gemeinschaft, wir kommen uns irgendwie gerade abhanden und ich glaube, dass eben die Argumente sich eben verwischen, also viele Leute, die in Kassel da auf der Straße unterwegs waren, deren Argumente teile ich nicht, aber ich verstehe die Wut und ich verstehe die Verzweiflung.
Ja, das aber es waren immer die Haiopais, die sich dieser Wut angenommen haben und gesagt haben, wir verstehen euch. Und da liegt natürlich immer die Gefahr. Und das hatten wir ja schon ganz oft in der Geschichte. Da muss man gar nicht ins Dritte Reich gehen. Das hat man ganz oft, dass man gesagt hat, ich bin nur einfach auch froh darüber, dass die Partei, die von sich sagt, sie wäre eine Alternative, was sie nicht ist, da im Moment noch ratloser dasteht als alle anderen, die ja nun wirklich von Tuten und Blasen überhaupt gar keine Ahnung haben. Und es ist natürlich wie immer sehr, sehr leicht, auf die Leute zu zeigen, die versuchen, eine Lösung zu machen und die unbequemen Sachen sagen, zu sagen, okay, vielleicht wäre ein kompletter Lockdown doch vonnöten, vielleicht müssen wir das und das machen. Und wie gesagt, wenn man sich das anguckt, was prophezeit worden ist, ist alles eingetreten. Also mal einfach mal auf die Zahlen gucken und auf die Wissenschaft gucken und dann Ja, was haben wir kleinen Komiker denn damit zu tun überhaupt hier bei unserem Ost-West-Dialog hier? Lass uns doch mal über jemanden reden, der versucht hat, einen Ost-West-Dialog zu schaffen, kann man sagen, ja, also zu
Ja, kann
machen
man
auf jeden
machen,
Fall.
ja, kann man so sagen. Ja.
Armin Müller-Stahl hat über ihn gesagt, er wäre ein Brückenbauer, aber er ist bei dem Versuch, die Brücke zu bauen zwischen Ost und West, gescheitert. Auf
Ja.
großflächig gescheitert. Wir reden heute über Dean Reed. Thomas, wer war Dean Reed?
Also Dean Reed, um mal jetzt richtig ordentlich zu erzählen, war ein Amerikaner aus Colorado, aus Denver, der 1938 geboren wurde. Er trat als junger Bursche in Seifenopern auf und hatte Anfang der 60er Jahre einen Hit in Colorado und war sogar vor Elvis und Paul Anka auf Platz 1 und war, weil er wahnsinnig gut aussah und auch wirklich eine tolle Ausstrahlung hatte, ein absoluter Mädchenschwarm. Also er war sozusagen der Justin Bieber aus Denver, wenn man so will. Und die Frauen waren völlig verrückt nach ihm. Und er hat sich dann aber im Laufe seines Lebens, speziell dann zu Beginn der 60er Jahre, hat er sich mehr und mehr für Politik interessiert. Und hat sich dann mit Lew Jaschin, das war der russische bzw. der sowjetische Torhüter der sowjetischen Nationalelf, mit dem hat er sich verbrüdert bzw. mit dem hat er sich getroffen und so. Und war sozusagen also schon links und hatte so ein politisches Bewusstsein.
Aber du musst mal
Und
erzählen, wie
ich
das gekommen
glaube.
ist, weil das ist ja wirklich das Interessante. Wie Dean Reed zu dem Sozialist wurde, der er war. Ja, er hatte Erfolg, er hatte so ein bisschen Erfolg gehabt in Amerika, ist aber nicht durch die Decke gegangen. Er hatte lokalen Erfolg,
Ja.
sah, wie gesagt, sehr gut aus. Er sah so aus, eine Mischung aus Big Jim, Brad Pitt und Roger Moore, so ein bisschen. Also er hatte diesen
Ja.
Appeal. Also wirklich so ein American, ich weiß, Roger Moore ist Brite, aber trotzdem, also so ein American Sunny Boy, ist dann aber
Ja.
erfolgreich geworden in Südamerika. Und in Südamerika, in
Ja.
Chile und so weiter, dort hat er dann halt politische Ansätze gehabt und hat dann gesehen, wie es den Leuten da geht, die dann unter einer Diktatur auch leiden und in Chile und in Uruguay und so weiter. Und hat dann aber gemerkt, dass da ja die amerikanische Regierung auch ihr Zutun dabei hatte. Ja, wie wir ja alle wissen, er hat sich dann auch mit Allende getroffen und Allende, wissen wir alle, ist ermordet worden und die CIA hatte die Finger da drin und so weiter. Und er hat im Laufe dieser Zeit in Südamerika, dann kam auch noch der Vietnamkrieg, begonnen, sich zu politisieren. Und sehr, sehr
Ja.
links zu werden und zu sehen, dass in seinem eigenen Heimatland was nicht stimmt. Er hat so ein bisschen dahinter geblickt und er hat sich da natürlich sehr aufgehoben gefühlt bei diesen ganzen Sozialisten, auch bei den Kommunisten, auch bei Castro und so weiter. Und hat sich da auch dann seiner eigenen amerikanischen Gesellschaft über auch entfremdet, kann man sagen.
Ja, absolut, genau so war es. Ja. Kann ich jetzt nicht viel zufügen, weil es genauso richtig beschrieben ist.
Also
Genau.
das muss man einfach wissen, um das zu
Ja.
erklären, um das Phänomen Dean Reed zu erklären. Und wie ist er denn
Naja,
dann?
ich glaube, was bei ihm auch mitschwingt, dass er grundsätzlich, also jetzt in Vorbereitung auf dieses Thema, musste ich mich wirklich nochmal mit ihm richtig auseinandersetzen und
Ja.
nochmal wirklich über ihn nachdenken. Ich glaube, er war von seinem Wesen her, ich nehme zwar jetzt schon etwas vorweg, aber trotzdem, er war von seinem Wesen her ein sehr, sehr leidenschaftlicher Mensch. Er war
Ja.
ein sehr energetischer Mensch und ein abenteuerlicher Mensch und natürlich auch ein eitler Künstler. Das heißt, das Podium, was du als Künstler nicht bekommen kannst, musst du dann versuchen, irgendwie auf einer anderen Ebene zu bekommen. Also er hat als Sänger gearbeitet, das hat nicht so richtig gefunzt. Dann hat er in den 60er Jahren in Italien ganz, ganz viele Filme gemacht. Western hat er gemacht, sogar mit Yul Brynner zusammen, Adios Zapata. Und das waren alles Filme, die wirklich nicht der Rede wert waren.
Nein, das waren so diese typischen Spaghetti-Western einfach, ne?
Absolut.
Also meinst du denn, dass das daher ruht, dass er sich da so in die Politik halt reingeworfen hat, dass er künstlerisch nicht so erfolgreich war? Weil er war ja so.
Das war auch so eine Krücke. Ich glaube, das waren so lauter Puzzleteile, die da zusammenkamen. Weil es natürlich auch was Abenteuerliches hatte oder hat. Wenn man als Amerikaner zum Beispiel nach Moskau kommt oder als Amerikaner nach Chile oder sowas und auf einmal bleiben alle stehen und klatschen und so. Also er hatte schon ein bisschen was von Robin Hood. Und dieses Feeling, das hat er mit sich rumgetragen und auch diese Eitelkeit hat er natürlich auch genährt dadurch, durch dieses Desperado-Leben, durch diese Unabhängigkeit und ich bin eben anders. Und es war eben nie langweilig, sein Leben, weil er sein gesamtes Leben lang das Abenteuer gesucht hat und man sagte ihm ja in der DDR nach, oder man bezeichnete ihn ja in der DDR als Salonkommunisten. Und Salonkommunist oder auch Salonbolschewist ist ein Begriff aus den 20er bzw. 30er Jahren, als der Kommunismus, also die Idee des Kommunismus, ausgehend natürlich von der Oktoberrevolution, um die ganze Welt ging. Und besonders die Intellektuellen fanden das toll. George Bernard Shaw fand das toll, Thomas Mann fand das toll, viele Künstler, Intellektuelle fanden das toll. Aber sie waren eben in der Form nur Salonkommunisten, weil sie natürlich in der Theorie das alles super fanden, sind aber natürlich nicht diesen riskanten Weg gegangen, um wirklich ihr Leben jetzt dafür einzusetzen.
Also Salonkommunist heißt, die sitzen in der Ecke im Café und reden darüber, aber machen sonst nichts. Das ist der im Salon. Genau.
Und im Laufe dieses Podcasts werden wir ja noch 2, 3 Geschichten von ihm erzählen oder über ihn erzählen, die beweisen, dass er eben kein Salonkommunist war.
Das wollte ich gerade sagen.
Er hat sich tatsächlich in die Höhle des Löwen begeben und hat wirklich mit dem Feuer gespielt. Natürlich würde ich ihm das unterstellen, natürlich auch mit einer gewissen Eitelkeit und natürlich auch mit so einer Abenteuerlust und natürlich auch mit diesem Irrsinn, einfach so, ich mache jetzt mal, jetzt ist mir ein bisschen Alarm in meinem Leben, aber natürlich auch mit diesem sozialistischen, humanistischen Gedanken, den er mit sich herumgetragen hat, sein ganzes Leben lang.
Wie ist er denn in der DDR überhaupt gelandet? Weil er war ja es gibt diese Dokumentation über ihn, der rote Elvis, ja. Er war ja in der DDR und im Ostblock, kann man ja sagen, ein Star, aber vor allen Dingen in der DDR, gelebt hat. Das ist ja interessant auch von der Rezeption her. Wir kannten den ja überhaupt gar nicht im Westen. Nee. Wir wussten und überhaupt nicht, wer das ist. Das ist komplett an uns vorbeigegangen. Auch als er dann starb in den 80er Jahren. Das kam erst viel, viel später nach dem Fall der Mauer. Wir reden dann nachher noch drüber, wie ich drauf aufmerksam wurde auf Dean Reed. Aber wie ist er denn in der DDR überhaupt gelandet? Und wieso ist er denn bei euch da geblieben?
Das ist eine hochinteressante Geschichte. Und wie gesagt, es gibt 2 große Dokumentationen, die man sich bei YouTube angucken kann. Die eine heißt Der Rote Elvis, hast du gerade erzählt. Und die andere, die ebenso sehr, sehr gut ist, die heißt Ein Abend für Dean Reed vom NDR. Genau. Und die ist sehr sachlich und auch sehr kritisch. Der Rote Elvis ist sehr persönlich.
Der Rote Elvis ist übrigens nicht bei YouTube, den muss man sich kaufen. Stimmt. Oder bestellen. Genau,
das absolut.
Ist
also muss man sich kaufen, kann man genau. Sich im Internet bestellen oder bei eBay für teuer Geld, aber das lohnt sich, weil die wirklich toll
lohnt
ist.
Lohnt sich so. Sehr, ja. Ich habe auch beide gesehen bei der Dokumentation.
Die Geschichte, wie Dean Reed nach in die DDR gekommen ist, ist hochinteressant. Und ich muss einen kleinen Schritt zurückgehen, weil meine Mutter ist in Dessau geboren, ist dort auch zur Schule gegangen. Und in einer Klasse unter ihr, also in der Klassenstufe unter ihr, gab es ein Mädchen, die hieß Wiebke Schmidt. Wiebke Schmidt ging dann genauso wie meine Mutter. Meine Mutter hat sich dann in meinen Vater verliebt. Mein Vater hat ja in Leipzig gearbeitet. Und mein Vater nahm dann meine Mutter mit nach Leipzig. Wiebke Schmidt ging auch nach Leipzig und wurde dort Mannequin. Heute kennt man keine Mannequins mehr, die nennt man heute Models. Ja. Sie wurde Model. Meine Mutter und Wiebke waren befreundet. So, okay. Und jetzt kommt ihr Mann ins Spiel. Ihr Mann, Rainer Dorndeck, hat nämlich die Fotos, die Pressefotos für meinen Vater gemacht. Mein Vater war Musiker und auch eine kurze Zeit Schlagersänger. Deswegen kannte ich Wiebke Schmidt, beziehungsweise Wiebke Dorndeck und auch Rainer Dorndeck vorher schon. Mhm. Weil Folgendes passiert. 1971 kommt nämlich Dean Reed nach Leipzig und kommt ins Kino Kapitol, das größte Kino damals in Leipzig, zur sogenannten Dokumentarfilmwoche und stellt dort einen Film vor über Chile oder was weiß ich, da war er Produzent wohl. Hinterher gab es ein Bankett und jetzt kommt's und neben ihm am Tisch sitzt Wiebke Dorndeck, die alte Schulfreundin meiner Mutter.
Ja.
Und er sieht sie, er verliebt sich sofort in sie und sagt dann zu ihr, wollen wir fliehen? Und sie versteht das natürlich falsch und sagt, ja, fliehen, da bin ich doch immer dabei. Er meinte natürlich, lass uns weggehen von dieser, lass uns weggehen von dieser langweiligen Party hier. So. Sie wurde kurz darauf, sie hat sich also verliebt und kurz darauf, also wirklich wenige Monate später, wurde sie schwanger von ihm. Und sie hat zu ihm gesagt, ich werde schwanger. Und er sagte, no way, weil er lebte damals noch in Italien mit seiner Frau und seinem Kind. No way, und das ist Erpressung und das lasse ich mir nicht gefallen. Und dann sagte sie, okay, aber ich liebe dich und ich möchte, dass du zu mir kommst und ich möchte mit dir zusammenleben, sagte Wiebke Dorndeck, die dann später Wiebke Ried wurde.
Ja.
Und daraufhin sagte, okay, weil ich dich liebe, werde ich mich hier scheiden lassen und ich komme zu dir in die DDR und ich werde zu dir in die DDR kommen und wir werden dort zusammenleben. Und da werden wir dann auch ein Kind zusammen haben, aber nicht dieses Kind. Bitte mach das weg. Und das ist wirklich so passiert. Das heißt, Dean Reed ist nicht in erster Linie, aber auch ein erheblicher Teil, warum er in die DDR übergesiedelt ist, war Wiebke Schmidt, Wiebke Dorndeck, beziehungsweise die dann später Wiebke Ried wurde.
Und da ist jetzt natürlich meine Frage, hast du Dean Reed, wenn es da schon so quasi familiäre Zusammenhänge gibt, bist du ihm jemals begegnet?
Ja, ich bin ihm zweimal begegnet und eben nicht als Fan oder bei einer Fernsehaufzeichnung. Mein Vater hat ja als Musikredakteur viele Musiksendungen betreut, sondern tatsächlich bei ihm zu Hause. Das war einmal 1972 bei den beiden in, ich weiß gar nicht, wo das war, in Leipzig Südost oder ich weiß nicht, wo die gewohnt haben. Da hatten die eine 2,5-Zimmer-Wohnung 1972 und da sagten sie schon, dass sie nach Berlin ziehen werden, also in diese Wohnung, die ja dann später, also dieses Haus in Rauchfangswerda, also dieses Haus, wo er dann ja dann auch später verunglückt ist, beziehungsweise also am Zeutener See. Und da habe ich ihn dann besucht. Und er war wahnsinnig nett und da erzählte er mir schon von Plänen, dass er einen Indianerfilm plant mit Gojko Mitic, Blutsbrüder, das hat er dann auch später gemacht und dass er einfach sagt, ja, ich möchte da einfach diese Defa-Indianerfilme, so wie die bei euch gemacht werden, das finde ich nicht richtig und das stimmt so nicht und ich möchte da mal wirklich was Spannendes und Cooles machen. Und er war eben sehr, sehr links und sehr pro SED. Und ich war noch nie ein SED-Fan, aber man darf eines nicht vergessen, und es ist ganz elementar, wenn ich an Dean Reed zurückdenke, der Typ hatte eine ungeheure Aura. Das heißt, wenn der in einen Raum reinging, da ging das Licht an. Also der hatte ein Charisma und eine Liebenswürdigkeit, dass man ihm nichts abschlagen konnte und dass man ihn mochte. Auch sein Fanatismus, sein politischer Fanatismus, auch so seine Küngelei mit den Russen, beziehungsweise mit der Sowjetunion und mit Brezhnev. Er hat ja auch die Privatrufnummer von Erich Honecker, da hat er auch immer wieder angerufen, wenn ihm irgendwas nicht gepasst hat. Und ich habe einiges nicht gepasst. Und er hat mir bei diesem Treffen, also 72...
Wie alt warst du denn da, 72?
Da 72, du, da war ich 9 oder 8.
Da warst du doch ein Bub. Da warst du doch ein kleiner Bub.
Da war ich noch ein kleiner Bub.
Ein kleiner
Bub. Da hat er mir eine Landspielplatte geschenkt. Da war ich noch ein Lausebub. Und da hat er mir eine Schallplatte geschenkt und die hat er mir signiert. Und da steht dann drauf, to Thomas, may you have much peace and happiness in your life. Dann ist irgendwas verwischt, das kann man nicht erkennen. Und world peace and understanding. Und dann steht als unten, your friend Dean Reed.
Die hast du gerade vor dir.
Ja, und den habe ich gerade vor mir. Und ich werde auch dieses Plattencover werde ich fotografieren und werde ich auf unsere Facebook-Seite hochladen. Und ich mochte ihn. Ich mochte ihn total. Und ich habe diesen politischen Quatsch habe ich total ausgeblendet, weil ich ihn mochte.
Ja,
und 3 Jahre später, 1975, da lebten sie dann schon in Rauchfangswerda. Und da bröckelte es schon so ein bisschen in der Familie Reed, weil er nie zu Hause war. Er war immer unterwegs. Und er kam gerade wieder aus Moskau und brachte... Oder er war gerade mal wieder für eine Woche da und brachte einen völlig verwilderten Schäferhund mit aus Moskau, aus einem Moskauer Tierheim. Und zwar von Sergei Obrassow. Und Sergei Obrassow war sozusagen, wenn man so will, der Jim Henson Moskaus, also ein
Ja.
Puppenspieler. Und der hatte auch noch ein Tierheim und so. Und da brachte er diesen Schäferhund mit. Dieser Schäferhund war völlig durchgeknallt und riss jedes Tier in Rauchfangswerda. Das heißt, als wir da waren, als wir ihn besucht haben, klingelte ständig das Telefon und Leute beschwerten sich und sagten, ja, der hat hier schon wieder ein Schaf bei mir gerissen und der hat hier unsere Katze angegriffen und können Sie nicht mal ihren Schäferhund irgendwie besser in den Griff kriegen und so. Und er war relativ genervt und so. Und in dem Zusammenhang, was ganz witzig war, er hat ja eine Aktion gemacht 1969. Da ist er in Chile vors US-Konsulat gegangen und hat die US-Flagge nicht verbrannt, sondern gewaschen,
Gewaschen, genau.
um
Reingewaschen,
sie
damit von
hat sie.
dem symbolisch als nicht als Wiedergutmachung, aber die vom Vietnamkrieg und von den Anschlägen besudelte
Ja,
Fahne.
genau.
Genau.
Und diese US-Flagge, diese legendäre US-Flagge, von dem wir als Ostbürger natürlich alle wussten, die hing tatsächlich bei ihm im Flur. Und er
Unglaublich.
sagte dann, Wiebke sagte dann, ja, das ist hier dieser, die hat doch Dean gewaschen da in El Salvador, nicht in El Salvador, in Chile, in Santiago de Chile und so. Ach, die Flagge ist das und so. Also er war sehr, sehr nett, aber man merkte schon, die Begeisterung 1972, die war noch vollends da und natürlich auch die große Liebe
Ja.
zu Wiebke, die war da. Aber in diesen 3 Jahren war ganz viel passiert. Auf der einen Seite haderte er mehr und mehr mit dem Staat, DDR.
Ja.
Er merkte einfach, da läuft ganz vieles nicht rund. Und privat fing er anscheinend wohl an, sich zu langweilen, denn er hatte amoröse Abenteuer am laufenden Band. In dieser Dokumentation Der rote Elvis wird er eine Frau gezeigt, eine ständige Geliebte, die er über Jahre, viele Jahre hatte, Maren Zeidler.
Ja.
Die hatten eine konspirative Wohnung und da haben sich getroffen zum Vögeln. Und das war über viele, viele Jahre. Da war er mit Wiebke verheiratet. Und während er also mit Wiebke verheiratet hatte, hatte er noch dieses amoröse Abenteuer, hat aber parallel dazu mit Renate Blume 1974 den Film Blutsbrüder gedreht.
Die ja damals noch mit Gojko
Nee,
Mitic zusammen war.
genau. Nee, es war nicht Blutsbrüder, es war Kid und Co. Und auch da hat es richtig gekracht, weil er drehte da zusammen mit Armin Müller-Stahl und mit Manfred Krug. Und Manfred Krug verachtete Dean Reed.
Ja.
Und da gab es also richtig böse Streitereien und Diskussionen, weil auch alle ihn als Schauspieler richtig scheiße fanden.
Das würde ich jetzt
Und
mal
es
sagen.
ist in diesem.
Lass mal von dem Privaten weggehen. Also wir können diese Dokumentation wirklich jedem ans Herz legen. Nicht nur über das Leben von Dean Reed, sondern auch, weil man dann auch viele Ausschnitte sieht, wie die Friedrichstraße damals aussah. Und es ist wirklich ein Stück Zeitgeschichte auch. Aber was ich von dir wissen möchte, der du ihn ja kennengelernt hast oder zumindest getroffen hast und erlebt hast, wie war denn die Rezeption? Also er war ein Amerikaner, der sich freiwillig entschieden hat, in der DDR zu leben, den Sozialismus zu leben und auch ihn zu propagieren und so weiter. Aber wie hast du ihn dann später wahrgenommen? Weil es hat sich ja dann doch einiges getan. Selbst schon in den 70ern, nicht erst in den 80ern, sondern dann auch. Also
Naja,
auch
sagen wir
mit.
so, also der Anachronismus war eben der, dass im großen Ganzen das niemand verstanden hat. Also wir Ossis haben es
Ja.
nicht verstanden. Ein gut aussehender Entertainer, ein liebenswerter Kerl, verbrüdert sich mit Brezhnev und mit Honecker. Warum? Dann lebt er hier. Wir Ossis, wir wollen alle in den Westen, wir kämpfen alle um Ausreiseantrag. Und der sagt, nee, ich bleibe hier, weil ich das viel, viel besser finde hier bei euch. Das hat niemand verstanden. Aber trotzdem hatte er natürlich diese Aura und dieses Charisma und diese Begeisterung, die er ausdrückte. Aber die sank eben doch von Jahr zu Jahr mehr und mehr. Also diese anfängliche Begeisterung auch des DDR-Publikums, dass sie sagen, ja, lass ihn mal seinen politischen Scheiß erzählen, aber er ist ein toller Typ. Das bröckelte eben dann in den 80er Jahren enorm und ich fand es dann eben auch nervig und dann eigentlich fast schon wieder lächerlich, wo ich dann auch dachte, warum lebst denn du noch hier? Was willst denn du hier? Guck mal, ich wurde dann auch Ich war dann 1980, da war ich 16. Da fängst du dann einfach an, ganz andere Bücher zu lesen. Da
Ja.
hörst du dann irgendwie andere Musik. Und da fragst du dich dann wirklich, spinnt der? Was ist denn los?
Also
Das
hast du das
kann doch
Gefühl
jetzt nicht dein
gehabt, dass er
Ernst
sich,
sein.
nicht weiterentwickelt hat, dass er stehen geblieben ist, also sowohl künstlerisch als auch politisch, weil vom Künstlerischen, und das wird ja auch in den Dokumentationen oft gesagt, hatte er ja seine Limitierungen durchaus. Also er war halt ein guter Sänger, sah gut aus und so weiter, aber er war
Ja.
halt auch nicht mehr. Und was du halt auch sagtest, wenn man sich die Ausschnitte anguckt aus den Filmen, das ist so, wie wenn man bei uns in der BRD jetzt einen Film gesehen hat mit Roy Black oder mit Chris Roberts und so weiter, wo man denkt so, ja, schön für euch, dass ihr jetzt einen Film macht, aber ihr solltet das sollte nicht euer Lebensunterhalt werden, weil das ist es halt eben nicht. Das ist weißt du, Rudi Carrell, Ilja Richter, Mike Krüger, diese Sachen, die sind für eine Zeit lang, ist das ganz nett, aber es ist nicht irgendwie ne, es gibt diesen Ausschnitt, wo er mit Manfred Krug, da merkt man einfach, Manfred Krug ist ein Schauspieler mit Blut und Knochen und allem.
Ja.
Und Dean Reed ist einfach ein Sonny Boy, der jetzt mal auch mal vor die Kamera darf.
Genau. Und er kam ja in die DDR und bekam dann auch sofort eine Hauptrolle in einem sehr merkwürdigen Film aus dem Leben eines Taugenichts. Und eine der
Ja.
Hauptrollen wird gespielt von der jungen, bildhübschen Hannelore Elsner
Was hat denn
in einem
Hannelore Elsner
Weber-Film.
da gemacht? Das habe ich nicht verstanden.
Ja, das habe ich auch nicht verstanden.
War
Das
das
hat
ein
niemand
Austausch? War
verstanden.
das ein Praktikum, was sie gemacht hat bei der DEFA? Oder was ist da schiefgelaufen?
Anscheinend. Naja, also ich weiß nicht, ob es ein Praktikum war, aber es war wohl irgendwie, ja, vielleicht gab es da irgendwie solche Verbindungen. Man
Ja.
weiß ja nicht. Also was da müsste man mal schauen. Hannelore Elsner kann man leider nicht mehr persönlich fragen, aber da muss man vielleicht schreibt ja jemand von unseren Fans,
Genau,
die
vielleicht
das
weiß
jetzt
es
hören, uns
jemand.
mal die Antwort, warum Hannelore Elsner in diesem alten DEFA-Film von 1971 oder 72 da oder 73 mitgemacht hat.
Also
Nein, aber es ist
die
einfach.
Rezeption hat sich verändert und auch deswegen, weil du meinst, auf der einen Seite, weil man dieses ganze Sozialistische nicht mehr hören konnte von ihm, weil da nichts anderes mehr passiert ist. Ich kann mich halt erinnern, dass Anfang der 80er Jahre, dass ich 82, 83, als ich angefangen habe, mich politisch auch zu sozialisieren, dass ich natürlich auch immer sehr, sehr links war und dann auch auf linke Friedensdemos gegangen bin, gegen Atomkraft und gegen Nuklearwaffen und so weiter, ganz, ganz klar. Und die internationale Solidarität mitgesungen habe und so weiter, ganz klar. Aber das war für mich halt an dem Punkt meines jungen Lebens halt wichtig. Und ich habe mich dann ja auch weiterentwickelt und halt auch gesehen, dass man nicht alles über einen Kamm scheren sollte. Und in den Dokumentationen habe ich halt gesehen, auf der einen Seite, dass er natürlich künstlerisch seine Grenzen gefunden hat, aber halt auch, dass es politisch halt irgendwo, dass da ein Stillstand passiert ist, oder wie hast du das
Es war ein
wahrgenommen?
totaler Stillstand, der dann sozusagen parallel zur DDR ja auch so war. In der DDR gab es ja auch
Ja.
einen Stillstand. Und das Ding lief eigentlich mehr oder weniger ins Leere. Also dieser politische Aktionismus war dann irgendwie fast schon lächerlich. Und er hat ja dann noch Aktionen dann auch im Ausland gemacht. Er ist dann wieder in Amerika, hat dann irgendwelche Aktionen, ist dann in einen Hungerstreik gegangen,
Genau.
ist dann war dann wieder er war dann in Chile und hat noch dort gearbeitet und dort und so und ist dann wirklich in die Höhle des Löwen. Und ich glaube, er hat einfach an allen Enden gebrannt. Und ich glaube, das Schlimmste war für ihn, sich zu langweilen. Ob das nun ein Film war, ob das Musik war, ob das Politik war, ob das die Liebe war. Also er war immer ein Mensch in Bewegung. Und als dann seine Karriere so kippte in der DDR,
Ja.
hat er dann angefangen, nicht mehr so sehr das Politische nach vorne zu schieben, sondern hat dann mehr Musik gemacht, hat dann so Country-Platten gemacht oder Country-Musik, die lustigerweise in der DDR gar nicht so viel erschienen sind, sondern mehr in der Tschechoslowakei, also auf
Ja.
Supraphon.
Er hat
Darüber
in
hat
der
er sich wahnsinnig.
Tschechoslowakei produziert, weil das kommt in der Dokumentation halt auch. Er hat sich im Ostblock durchaus auch wohlgefühlt, hatte nicht nur politische Freunde gehabt, sondern ich glaube, das weißt du ja auch selber, wenn man in Prag mal gearbeitet hat, das ist schon ein ganz anderes Feeling als
Ja.
eine ganz andere Kreativität. Die hatten bessere Aufnahmebedingungen. Nicht umsonst war die Filmindustrie ja auch, was wir im Westen halt auch auch immer geliebt haben, wo wir ja auch schon oft drüber gesprochen haben, Pantau und diese ganzen Sachen, das kam ja alles aus Prag. Das heißt, er hat sich da durchaus dann seine Freunde und seine Mitarbeiter dann halt aber auch gesucht. Aber das ist ja normal, dass man an einem Punkt kommt, das kann dir jeder Schlagersänger sagen, wo man sagt, okay, entweder ich erfinde mich jetzt neu oder ich bleibe bei dem, was ich mache und ich lebe dann halt damit, dass ich weniger Erfolg habe. Wir haben vorhin drüber gesprochen über Wolfgang Petri, der sich ja quasi dann zu so einem Rock-Proll-Sänger dann gewandelt hat. Der war ja früher ein ganz normaler Schlagersänger. Aber es ist ja auch diese Tragik bei Schlagersängern, und Dean Reed war ja auch in gewisser Weise ein Schlagersänger, ähnlich wie bei Roy Black, dass er eigentlich was ganz anderes machen wollte und halt dann einfach abgestempelt war. Hat er sich denn da gefügt? Hat er sich dann diesem Country, diesem Plastik-Country, den er da gemacht hat in dieser Sendung, hat er sich denn ergeben? Hat er sich damit zufriedengestellt? Oder meinst du, er hat das aus...
Nein, ich glaube, er war total davon überzeugt, dass das wirklich coole Country-Music ist. Er machte dann auch so eine Show, da lud er Phil Everly ein von den Everly Brothers und so. Und er... Ich hatte ganz oft so, auch bei den Gesprächen, wir haben ihn ja dann, wie gesagt, 1975 oder 76 dann nochmal besucht, hatte ich den Eindruck, dass er sagt, ja, das ist dieses DDR-Fernsehen und so, und ich mache mal eine richtige Country-Show, ich mache mal richtig Country-Musik. Also er glaubte tatsächlich, nicht den Stein der Weisen gefunden zu haben, aber er wusste schon, wie es geht, dachte er. Aber er merkte eben auch, sein Stern sinkt, und dann hat er einen fatalen Fehler begangen, nämlich er hat dann einen Film 1981 gemacht, und dieser Film heißt Sing Cowboy Sing. Und du hast es ja auch gesehen in der Dokumentation.
Man muss nur diesen Ausschnitt sehen, um zu sehen, was da eigentlich passiert ist. Und sowas ist ja auch nicht schlimm, wenn man solche Filme macht. Das war so ein Jux-Comedy-Film. Ja. Aber meinst du, das war der Punkt, wo man gesagt hat, so, jetzt ist es aber gut mit ihm?
Es war in der Form gut, dass, ich glaube, das ganze Ding, seine Karriere lief ins Leere. Sowohl bei dem DDR-Publikum, die ihn einfach nur noch lächerlich fanden oder nicht ernst genommen haben, weil es einfach zu lange war. Er war einfach zu lang, ist er eben auf dieser Welle geritten, ne? Auf der einen Seite. Und die Künstler, also die Kulturschaffenden sozusagen, also das Feuilleton, hat ihn verrissen. Und das war für ihn ganz, ganz schlimm. Und er sagte, ja, ich will doch nur einen lustigen Film machen. Lustigerweise waren aber die Zuschauerzahlen im Kino gar nicht mal so schlecht. Also dafür, dass dieser Film wirklich, wirklich unterirdisch ist. Und also nur als kleinen Link, die Musik ist von Karel Svoboda in einer Western-Komödie. Und Karel Svoboda, toller Komponist, toller Musiker, ist ja berühmt geworden, unter anderem auch für die Biene Maya. Also wenn man, der hat die Filmmusik gemacht bei diesem Film. Und auch die Songs geschrieben. Das muss nicht zwangsweise eine Katastrophe werden, aber wenn ich habe diesen Film hier, und dieser Film ist kaum zu ertragen, weil das ist nicht lustig und man schämt sich die ganze Zeit, und er fand das aber irgendwie cool. Und mittlerweile war aber sein Leben so verquer, und er hatte sich von Wiebke Ried getrennt, weil er sich ja nun verliebt hatte in Renate Blume. Renate Blume hatte Gojko Medic verlassen. Renate Blume und er zogen dann also zusammen. Und aber die Liebe zwischen Renate Blume und Dean Reed sollte verheerende Folgen haben. Und jetzt kannst du übernehmen. Ich weiß jetzt nicht, was du erzählen wolltest.
Ich wollte jetzt eigentlich erzählen, also erstmal sagen, also wer sich dafür interessiert, kommt an diesen Dokumentationen nicht vorbei. Aber was ich halt auch sagen wollte, dadurch, dass wir ihn ja überhaupt gar nicht kannten und erst später entdeckt haben durch einen anderen Schauspieler, auf den komme ich gleich, aber er war ja wirklich auch der einzige Amerikaner in der DDR, der einzige amerikanische Star. Ja, ne? Er hatte doch diese absolute Sonderstellung. Es gab doch keinen anderen.
Es gab natürlich, es gab so Amerikaner, es gab zum Beispiel so einen Schlagersänger, James W. Pulley zum Beispiel, der ist aufgetreten, oder da gab es Victor Grossman, oder nie, das heißt gab, den gibt es immer noch. Also es gab nicht Kinky Friedman, sondern David Friedman, oder ich weiß nicht. Also
das wäre geil. Kinky Friedman
ist jemand anders.
Kinky Friedman in der DDR. they don't make Jews like Jesus anymore, ja. Großartig,
das stimmt. Nein, aber es gab haufenweise Italiener, Amerikaner, Franzosen, sehr, sehr viele Österreicher, sehr, sehr, sehr viele Österreicher, die unbedingt in der DDR leben wollten. Und
er war doch kein Amerikaner, Thomas. Er ist doch ein Amerikaner freiwillig. Deswegen die erste Frage, die sich mir stellte, als ich von dem Phänomen Dean Reed, was er ja war, hörte, ist, wieso ist der als Amerikaner denn freiwillig in der DDR aufgetreten und hat da auch noch gelebt und hat sich, das war ja ein Unikum. Das war ja, wenn man jetzt ein böses Wort sagen will, das war ja ein Freak. So, ne, das war eigentlich so, also jetzt Freak so von wegen so, nicht so von wegen, der ist verrückt, sondern das ist, der muss ja wahnsinnig sein, das zu machen. Das habe ich erst überhaupt gar nicht verstanden. Und dann.
Ja, natürlich, der war wahnsinnig und war eben auch eine gespaltene Persönlichkeit. Also so eine Mischung aus verrückt, rastlos, ruhelos, leidenschaftlicher Mensch, der gerne lebte und der das Leben in allen vollen Zügen ganz tief in sich einatmen wollte, voller Ideale, voller Wahnsinn und das alles in einem Menschen zusammengepackt. Deswegen ist eigentlich auch sein früher Tod fast schon logisch, muss man sagen.
Meinst du, das System hat ihn depressiv gemacht?
Das weiß ich nicht. Ich glaube, er ist irgendwie, also es gibt ja viele Theorien, also erstmal müssen wir es, glaube ich, richtig erzählen. Also es war am 13. Juni 1986. Er hatte wieder mal einen furchtbaren Eifersuchtsstreit mit Renate Blume in Rauchfangswerder. Und dann setzte er sich in sein Auto und fuhr viele Kilometer raus und zum Zeutener See. Und am 17. Juni 86 hat man ihn dann tot im Wasser gefunden. Also fünf Tage später. Und es gab im Auto einen 15-seitigen Abschiedsbrief, der allerdings nicht an seine Mutter, an einen Freund, an seine Frau, an seinen Sohn oder an seine Tochter oder an irgendjemanden, sondern an ein ZK-Mitglied gerichtet war. An Eberhard Fensch, das war der Leiter für Agitation und Propaganda. Und da schrieb er, ja, er erträgt das Leben nicht mehr mit Renate Blume, diese Eifersüchteleien, und sag bitte den Genossen, das hat mein Freitod hat nichts mit Politik zu tun. Und die Ärzte haben dann herausgefunden, dass er im Körper sehr viele Medikamente und Beruhigungsmittel hatte. Also er ist ertrunken, aber eben wahrscheinlich war er besoffen oder betrunken und eben noch viele Medikamente. Das ist die offizielle Meinung. Sein Sohn Alexander, also sein Stiefsohn, der Sohn von Renate Blume, sagt, er bezweifelt das, dass er freiwillig aus dem Leben geschieden ist, also dass es ein Selbstmord war, weil er sich fragt, warum. Erstens, dieser 15-seitige Brief ist nicht nur, also wie ich eben gesagt habe, der ist an einen Fremden, aber doch eher an einen Bekannten gerichtet. Und zweitens, dieser Brief, das Original, ist verschwunden bis zum heutigen Tage.
Es gibt Aufnahmen davon. Und was auch noch, um diesen ganzen Mythos auch noch mehr zu nähern, dieser ganze Brief ist auf Deutsch.
Ja.
Und nicht auf etwa auf Englisch und so weiter. Das heißt, was meinst du denn? Meinst du, er ist umgebracht worden von der Stasi?
Ich weiß es nicht. Weißt du, also es gibt mehrere Theorien oder Verschwörungstheorien. Ich kann mir auch vorstellen, dass es der CIA war, weil ich glaube einfach, dass dieser Typ, er war ja übrigens auch mal kurze Zeit IM für die Stasi, weil er ja auch sehr, er ist ja ein- und ausgegangen im US-Konsulat in Ostberlin, genauso wie Wiebke Rieth, die auch kurze Zeit, genauso wie Wiebke Rieth, die auch kurze Zeit für die Stasi gearbeitet hat. Also ich kann mir alles vorstellen. Ich kann mir vorstellen, dass er vielleicht sogar Doppelagent war und dass die CIA oder der FBI, nein, der FBI nicht, aber dass der CIA um die Ecke gebracht hat. Es kann auch ganz schnöde gewesen sein, dass wirklich die Stasi ihn erpresst hat und gesagt, pass mal auf, wir machen das so und so und so und lass es wie ein Unfall aussehen. Das kann ich mir alles vorstellen. Ich kann mir aber eben auch vorstellen, weil Dean Reed eben ein so leidenschaftlicher Mensch war und auch so ein impulsiver Mensch war, dass er wirklich keine andere Chance mehr gesehen hat und wirklich ganz impulsiv gesagt hat, ich möchte nicht mehr leben. Also es ist alles möglich und es ist alles denkbar. Und je mehr ich darüber nachdenke und je mehr ich mich auch an ihn erinnere und auch liebevoll an ihn erinnere, ist dieser Selbstmord, dieser selbstgewählte Gang aus dem Leben auch durchaus denkbar.
Puh, das ist echt harter Tobak. Das ist, ich bin
Ja.
darauf aufmerksam geworden, durch einen Artikel im Rolling Stone vor vielen Jahren. Und dort wurde halt auch gesagt, dass es einen amerikanischen Schauspieler und Regisseur gibt, der das mitbekommen hat und der das gerne verfilmen wollen würde. Dieser Schauspieler heißt Tom Hanks. Und Tom Hanks,
Ja.
das ist bekannt, hat eine große Affinität auch für die DDR oder für Ostdeutschland und ist ein totaler Geschichtsfreak auch und hat sich durch Leipzig rumfahren lassen und durch Dresden hat Eisenhüttenstadt besucht, hat darüber bei Letterman gesprochen und ist ein richtiger, man kann sagen, kein DDR-Fan, aber ein Deutschland-Fan. Also ein sehr, sehr, sehr interessierter Typ und hat dann halt gesagt, er möchte das Leben von Dean Reed verfilmen mit ihm selber in der Hauptrolle. So, das Ganze ist leider irgendwann mal im Sand verlaufen, aus welchen Gründen auch immer. Also es ist so, dass Tom Hanks gesagt hat, es wird nicht mehr passieren. Man darf jetzt auch nicht vergessen, dass Tom Hanks Mr. Rogers gespielt hat und Walt Disney und alle möglichen Sachen. Er ist ja auch ein ähnlicher Sunny Boy. Hättest du dir Tom Hanks als Dean Reed vorstellen können? Du als jemand, der ihn wirklich kannte? Also Dean Reed, nicht Tom Hanks.
Also sag mal so, ich traue Tom Hanks zu, dass er ein gutes Drehbuch und auch gut Regie geführt hätte. Aber als Besetzung sehe ich ihn da nicht. Da sehe ich wirklich andere Schauspieler.
Wen?
Ja, ich überlege jetzt gerade,
Ich
wer
wüsste,
könnte das machen?
also wenn,
Ist schwierig.
ich habe mich jetzt auch, wie gesagt, die letzten Tage dann, und wir hatten ja auch ein Vorgespräch, wo mir gar nicht klar wurde, dass du so eine persönliche Beziehung auch hattest zu Dean Reed.
Ja.
Da fällt mir eigentlich nur Brad Pitt ein.
Ja, doch. Und
Mittlerweile kann ich mir Brad Pitt
vielleicht,
als Dean Reed vorstellen.
ja, und vielleicht auch so jemand wie Danny Day-Lewis, der eben auch diese Tiefe hat und der
Der ist
diese
aber in Rente, der
schauspielerische.
spielt nicht mehr.
Ich weiß, aber ich rede jetzt einfach mal von
Ins Blaue,
Schauspielern, die wirklich so eine
ja.
Größe haben und die einfach diese Tiefe haben. Und ich glaube, dieses Unstete von Dean Reed, was ich über viele Jahre und was wir als DDR-Bürger nicht verstanden haben, aber über diese Dokumentation und auch über dieses Nachdenken und auch diese Erinnerung, die ich an ihn habe,
Ja.
ich glaube, er war so unstet und so getrieben, beruflich wie eben auch privat und suchte eben das Abenteuer. Und ich glaube, das war für ihn ganz, ganz furchtbar, wenn man ihn einengte, privat wie auch beruflich, wenn man ihm nicht diese Würdigung schenkte, die er verdiente.
Ja.
Ja, also ich glaube, Misserfolg war für ihn was ganz, ganz Furchtbares. Es gibt auch Freunde und Kollegen, die sagen, vielleicht war er auch erblich genetisch belastet, also in Richtung Depression. Das kann auch durchaus sein. Das ist allerdings nicht belegt. Also es ist, ja, also so wie er, ich glaube, er hat wirklich so gelebt, wie er leben wollte. Und er war ganz intensiv. Und es gibt ja auch diese vielen dokumentarischen Aufnahmen, wie er da in Santiago de Chile steht
Ja.
und mit seiner Gitarre und die Faust und so. Und er ist dann wie Victor Jara oder er fühlt sich eben wirklich wie ein Freiheitskämpfer. Und das sind schon unglaubliche Bilder. Und das ist natürlich für einen, ich sag mal ganz böse, für einen Selbstdarsteller und für einen egomanen Künstler, wie Dean Reed es eben auch war, natürlich. Also das Bad in der Menge, das war für ihn natürlich ein absoluter Genuss. Aber jeder Künstler kennt das. Du hast gespielt und gefühlt 5.000 Menschen oder von mir aus auch 50.000 Menschen haben dir das Gefühl gegeben, du bist Gott. Und dann kommst du nach Hause und das Erste, was deine Frau zu dir sagt, ist, übrigens, der Müll muss noch raus. Und das sind so diese weltlichen Dinge, die ganz, ganz viele Künstler eben. Ganz oft, die scheitern dann an der Realität. Und ich glaube, das war das Problem von Dean Reed. Er ist letztendlich dann doch an der Realität gescheitert, weil er sich so ein Leben gebastelt hat, was viele, viele Jahre super funktioniert hat und was auch nach seinen Vorstellungen extrem gut geklappt hat. Aber irgendwann kommt das Arschloch-Alltag um die Ecke und dann kannst du nicht mehr so tun, als ob du der Schärfste bist. Und du kannst dann eben auch nicht mehr, du bist dann eben auch keine 20 oder keine 30 mehr. Auf einmal bist du 40,
Naja, es war ja nicht nur das, das
48.
Arschloch-Alltag, sondern es war ja auch noch das Arschloch-System und das, diese ganze politische Komponente bei ihm ja auch noch. Ja. Also wir werden von Tom Hanks kein Biopic sehen von Dean Reed. Wir werden vielleicht mal eine deutsche Produktion sehen. Ich kann mir vorstellen, dass es vielleicht in Deutschland vielleicht sogar mit Netflix oder mit Amazon oder mit diesen ganzen neuen Studio-Sachen vielleicht möglich ist, mal was einen Spielfilm zu sehen, der Dean Reed darstellt. Jetzt mal abschließend unterm Strich aus deiner Sicht, aus deiner ganz persönlichen Sicht, Thomas, Dean Reed, war das ein verkanntes Genie? War das eine gescheiterte Nein. Existenz? Oder war das irgendwas dazwischen? Ich weiß, es ist jetzt sehr hart, aber
er war definitiv kein verkanntes Genie, weil er war, rein künstlerisch betrachtet, war er wirklich, muss man sagen, Durchschnitt. So, das war jetzt wirklich nichts Dolles. Er war sehr, sehr leidenschaftlich und er hat eben fürs Leben gebrannt, auf allen Ebenen. Und so habe ich ihn in Erinnerung und so denke ich auch an ihn. Und in gewisser Weise war natürlich eine verkrachte Existenz, wenn man so über diese politischen Dinge denkt, wo man dann sagt, ja, aber du kannst doch nicht die Augen schließen und so. Es gibt ja auch diese Geschichte, die wir vielleicht noch abschließend sagen oder erzählen müssen. Es gab ja die Ausbürgerung von Wolf Biermann 1976. Und der beste Freund, beziehungsweise Manfred Krug und sein bester Freund Jurek Becker, beziehungsweise Armin Müller-Stahl, also beziehungsweise Armin Müller-Stahl und Jurek Becker, fuhren also zum Haus von Dean Reed mit der Liste, in dem sie dagegen protestierten. Und der Wortlaut oder der Sinn war, es geht nicht gegen die DDR, es geht auch nicht gegen die Regierung, sondern einfach bitte nehmt zur Kenntnis, dass es so nicht geht. Und dass man so mit Menschen und auch mit Künstlern nicht umgeht. Und wir als Künstler, wir stellen uns solidarisch hinter Wolf Biermann. Und dann diskutierten sie mit Dean Reed und Dean Reed sagte nein, nein, nein und unterschrieb eben nicht. Und das ist so ein Punkt, ich will nicht sagen, das nehme ich ihm übel, da verstehe ich ihn nicht. Ja. Ja, da verstehe ich ihn überhaupt nicht und da steige ich auch aus. Und da muss ich auch sagen, nee, Dean Reed, da hast du nicht recht. Weil das war eine ganz eindeutige Geschichte, die da abgelaufen ist gegen Wolf Biermann.
Sein Leben ist ein Mysterium, er ist auch über seinen Tod hinaus ein Enigma, aber er ist wirklich für auch gewisserweise sinnbildlich für die für den Kampf der Kultur selber in der DDR auch, der Kunst in der Kultur und das Politikum. Er war einmalig in seinem Leben und in seinem Wirken und deswegen war er auch, glaube ich, so wichtig und deswegen reden wir auch heute noch über ihn und deswegen müssen wir auch über ihn reden, klar. weil das Thomas, ich weiß, das war sehr emotional für dich jetzt, mir war überhaupt gar nicht klar, dass du wie gesagt, dass ihr euch getroffen habt, aber wenn man jemanden trifft, dann hat man eine Beziehung zu ihm, das ist einfach so, auch wenn das jetzt so der kleine Thomas und der große Dean Reed und so weiter, also danke, dass ja, du genau. da auch Geduld mit mir hattest, denn ich habe im Vorfeld gesagt, ja, wir müssen über Dean Reed reden und du sofort, ja, da müssen wir aber vorher ein paar Sachen klarstellen und ich denke, dass jetzt auch also ich habe totale Gänsehaut gehabt die letzte halbe Stunde. Oh. Ich mache jetzt auch die Heizung an, weil es ist mir echt kalt. Nein, aber es ist einfach emotional sehr, sehr. Oh, also Alter, guckt euch bitte die Dokumentation an, also sowohl die MDR-Dokumentation als auch der Rote Elvis. Das sind zwei ganz verschiedene Ansätze und ich finde es persönlich schade, dass das nicht geklappt hat mit dem Tom Hanks-Film. Wer weiß, wofür es gut ist. Wer weiß, ob noch jemand vielleicht auf die Idee kommt. Vielleicht gibt es irgendeinen Filmemacher da draußen, irgendeinen jungen Deutschen, vielleicht auch einen anderen Filmemacher, der jetzt diesen Podcast weiß es gehört. Nicht,
ob wir über den Reed einen Film machen sollten.
Der Klaus.
Na, aber kann mal ohne. Also ich meine, ich weißt du, ich glaube tatsächlich, dass Andreas Dresen
könnte das.
Ist, ja. Könnte das. Und ich sag dir auch wirklich, vielleicht hört es jetzt auch Andreas Dresen, Ich finde, das wäre ein guter Film, weil es ein interessanter, spannender Film ist über einen tollen, spannenden Menschen. Das darf man ja nicht vergessen.
Weil
Auch wenn er
Gundermann hat er ja schon
egozentriker
gut
war.
hingekriegt. Gundermann hat er ja
Ja,
schon
ja, ja,
wunderbar
ja, ja.
hingekriegt. Ja,
Und ich meine,
genau.
du hast wirklich einen 90-Minüter oder einen zweistündigen Film über einen hochinteressanten Menschen,
Ja.
der wahnsinnige Sachen gemacht hat und der auch eben kein Salonkommunist war, der sich tatsächlich in die Nesseln gesetzt hat.
Ja.
Und aber naja, alles andere haben wir ja schon erzählt.
Also, Dean Reed, rest in peace. Wir haben irgendwie an dich gedacht heute und hoffen oder nehmen mal an, dass wir vielleicht auch ein paar Anstöße gesetzt haben für euch, sich mit diesem Menschen zu beschäftigen. Nicht nur mit dem Künstler, sondern auch mit dem Menschen, der dahinter steckt. Lieber Thomas, es war großartig. Kann ich nur einfach, ich muss, weiß ich, muss jetzt mal sagen, weil das ist, ich bin ganz aufgewühlt jetzt.
Ja, es ist aber auch toll. Es ist ja
Es ist
auch,
toll,
wenn
ja,
ich daran
ein tolles
zurückdenke,
Thema. Und ich
für
weiß
mich
jetzt
war
auch.
es ja. Ja, für mich war es ja auch eine Reise zurück, weißt
Ja, das ist absolut. Ihr Lieben, wir hoffen, ihr hattet Spaß und meldet euch bei uns und folgt uns auf unseren Instagrams, Facebook, Twitter und so weiter. Wir werden, wie gesagt, Thomas wird diese Platte hinstellen. Guckt euch die Dokumentation an. Und es war ein großes Vergnügen, dieser Podcast, für mich und für Thomas auch, denke ich mal. Und wir hören uns nächste Woche wieder, wenn es heißt Blühende Landschaften. Bis bald.